NDR Info. Vertikal, horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
Hab Mut, steh auf. So lautet das Motto des 104. Deutschen Katholikentags in Würzburg. Mehrere 10.000 Gläubige nutzten das Christentreffen am Main in den vergangenen Tagen für die Teilnahme an Gottesdiensten, Diskussionsformaten, Mitmachaktionen und suchten in Kirchen und Workshops spirituelle Impulse. Im Folgenden dokumentieren wir den Zusammenschnitt einer Diskussion aus der Würzburger Neubaukirche. Wahrheit und Unwahrheit im Netz. Wie umgehen mit Fake News? Es diskutierten Franziska Heine, die geschäftsführende Vorständin von Wikimedia, die CDU-Bundestagsabgeordnete Franziska Hoppermann aus Hamburg, Mitglied im Ausschuss für Digitales und Staatsmodernisierung, Irmestetter Karp, die Präsidentin des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken, der ZDF-Meteorologe Özden Terli und der Hildesheimer Bischof und Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz Heiner Wilmer. Moderator der Veranstaltung war Erik Meyer.
Wir haben tatsächlich immer mehr Menschen, die Nachrichten vermeiden, und die Entwicklung ist von 2017 49%, die das sagen, und dann ist das jährlich hochgegangen. Wir sind 2025 bei 71% Menschen, die sagen, dass sie Nachrichten vermeiden, mindestens gelegentlich aktiv. Da ist eine Pandemie dazwischen, das müssen wir, glaube ich, auch immer wieder dazu sagen, aber es ist eine bewusste Entscheidung, Menschen wenden sich ab. Bischof Wilmer, wenn wir sehen, dass Menschen sich abwenden, das ist eine Erfahrung, muss man sagen, die Kirche natürlich auch gemacht hat. Wie kann man Vertrauen wieder zurückgewinnen, oder kann man das überhaupt zurückgewinnen, wenn wir sehen, dass Menschen wirklich sagen, ich vereinzelne mich eher, als dass ich mich im gesellschaftlichen Diskurs so einbringe, um ihn zu verändern?
Ich glaube, dass vielleicht ein Problem darin besteht, dass zunehmend Sprache von Person getrennt wird. Und in der Öffentlichkeit noch schärfer gesagt, dass die Erzählung über Fakten freischwimmt, und auf der anderen Seite gibt es Persönlichkeiten. Ich möchte mal einen Satz aufgreifen, klingt jetzt fromm, dann werden Sie vielleicht sagen, naja, katholischer Bischof, der muss irgendwie sowas erzählen. In der Bibel steht der Satz tatsächlich, Jesus sagt ja mal, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Frommer Satz. Ich behaupte mal jetzt nüchtern, auch wenn ich kein Theologe wäre, auch wenn ich nicht an Gott glauben würde, auch wenn ich kein Mensch der Kirche wäre, würde ich sagen, in diesem Satz steckt große Weisheit, weil dieser Satz zum Ausdruck bringt die Verbindung eines Menschen, einer Person und der Wahrheit. Also das, was ist, was Narrative sind, unsere Erzählungen, können wir nicht wirklich loskoppeln von der Person. Ich möchte mal ein handfestes Beispiel bringen aus meinem Leben. Ich bin auf dem Bauernhof geboren, Emsland, Nordwestdeutschland, in der Nähe zum Münsterland, und mein Vater hatte verschiedene Tiere, aber auch Pferde. Und wenn der Pferdehändler kam, ein kleiner Junge, dass er mich spannender als ein Krimi, weil zwei Männer, in dem Falle der Händler und mein Vater, die haben sich nichts geschenkt. Mit hochrotem Kopf standen sie vor der Stute oder dem Fohlen und haben gehandelt, rauf, runter. Und zum Schluss gab es die Hände geschlagen. Die Hände waren rot, die durcharbeiteten Hände. Und da galt, das ist mir bis heute tief ins Bewusstsein gegangen, ich als Mensch stehe hin für das, was ich sage. Ich brauche keinen Text, keine Fußnoten, keine Anmerkung. Ich stehe für das, was ich hier sage, hin mit meiner Person. Und wenn es daneben geht und du mich über den Tisch ziehst, ist mein Ruf weg. Dann bin ich verloren. Anders ausgedrückt, ich glaube, und deshalb gebe ich Ihnen recht, wenn Sie sagen, ich, Journalist im Öffentlich-Rechtlichen, stehe hin mit meiner Kenntnis, mit meiner Wissenschaft, mit meinem Ansinnen, korrekt zu bleiben, kam bei mir so über, Sie stehen hin als Mensch, als geschulte Persönlichkeit dafür, dass das, was ich hier den Menschen bringe, dass ich das mit bestem Wissen und Gewissen mache. Ich stehe hin mit meiner Person, und das finde ich großartig. Und ich finde, um Abhilfe zu schaffen, brauchen wir in unserem Land wieder stärker das Bewusstsein, dass wir Menschen hinstehen als Persönlichkeiten für das, was wir sagen.
Danke Ihnen. Also ein Plädoyer dafür, dass wir auch die Menschen in Haftung nehmen, so verstehe ich sie, die Informationen in die Welt senden, um auch wirklich zu sagen, es kam etwas von dir und du bist dafür auch verantwortlich. Das könnte eine Möglichkeit sein, mit Falschinformationen und mit Desinformationen umzugehen. Wir haben uns hier auf dem Kirchentag aber mal umgehört und wollten von den Menschen wissen, was gibt es denn noch so für Möglichkeiten, sich da zu positionieren, und haben die Frage gestellt, wie gehen Sie eigentlich mit Desinformationen im Netz um?
Ich glaube, es ist wichtig, dass man noch mehr auf die Quellen guckt, ob das seriöse Quellen sind oder nicht. Und immer ein bisschen mehr Fact-Checks, berichten noch andere Medien davon oder nicht.
Ich lese ganz viel und versuche dadurch eben auch verschiedene Meinungen einfach mir einzuholen und mir dadurch auch selber ein Bild zu machen. Aber auch, klar, gucke ich in den sozialen Medien. Also ich versuche mich vielfältig zu informieren.
Also ehrlich gesagt versuche ich irgendwie meine Informationen tatsächlich aus Quellen zu kriegen, die verlässlich sind oder wo ich sage, da habe ich Vertrauen zu. Also nicht irgendwelche Facebook-News oder so, sondern tatsächlich Radio hören, Fernseh schauen, öffentlich-rechtliche.
Ja, die Öffentlich-Rechtlichen.
Gut geschnitten.
Schönes Ende. Schönes Ende. War jetzt gut geschnitten. Und ist natürlich Musik in deinen Ohren, Östin, nehme ich an, wenn du sowas hörst, oder? Also du hast ja vorhin auch gesagt, deine Erfahrung ist, dass vor allem in Krisensituationen das Vertrauen bei den Öffentlich-Rechtlichen liegt. Wir wollen, Frau Hoppermann, gleich auch noch über solche Krisensituationen sprechen. Aber das ist das, denke ich, was deine Arbeit weiter trägt. Ist das so?
Es spricht sich ja meistens schon rum, mal ganz runtergebrochen, einfach wenn eine Extremwetterlage sich anbahnt, ist das ja so, dass es quasi, das ist ja schon allgemein bekannt, weil die Wettervorhersage ja schon ziemlich weit ist. Und dann denke ich schon, dass an einem Tag, wo sehr viel über das Wetter dann berichtet wird, dass dann auch, weil es dann instantan ist, eben die Berichte dann im Fernsehen dann auch geschaut werden. Ich denke, das ist dann in so einem Fall wichtig. Ich glaube, Nachrichten, vielleicht auch Sport, Live-Übertragung, das ist so, das wird im Fernsehen immer wichtig sein.
Ich würde gerne nochmal auf den Punkt des Rückzugs auch kommen. Menschen, die sozusagen ja sich vielleicht überfordert fühlen, die sich abwenden, die sagen auch, sie wissen gar nicht mehr, wie sie umgehen können, umgehen sollen mit so einer Situation, in der wahr und falsch nicht mehr wirklich trennbar ist. Das hat ja auch Auswirkungen auf unsere Demokratie, auch auf die Politik. Frau Hoppermann, wie empfinden Sie das in einer Gesellschaft, die ja darauf angewiesen ist, dass wir miteinander im Austausch sind, dass wir zusammen gestalten wollen, dass wir in Diskurs miteinander gehen? Wie entwickelt sich Politik dann, wenn Menschen sagen, eigentlich kann ich da gar kein Teil mehr von sein, ich will das gar nicht mehr?
Also hat da vielfältige Auswirkungen. Ne? Nun habe ich das Glück, sozusagen Vollzeit beruflich Politik machen zu dürfen, habe aber auch 20 Jahre Kommunalpolitik gemacht. Und gerade auf Kommunalpolitik hat das extrem große Auswirkungen, diese, ich sag mal, immer unversöhnlichere, auch sehr aggressive Form der Debatte, des Rückzugs. Ich will mich nicht mehr einlassen auf andere Argumente. Ich will auch nicht mehr zuhören. Ich will auch anderen gar nicht mehr zugestehen, dass sie versuchen, unabhängig von dem eigenen Interesse, das Bestmögliche für das Umfeld, für das, was ich verantwortlich bin, zu tun. So, und das erlebe ich in der Aufarbeitung der Corona-Krisenzeit. Aber kommunalpolitisch ist das auch so. Jetzt hatten wir Kommunalwahlen in Hessen zum Beispiel. Alleine für meine Partei haben da 10.000 Menschen auf den Listen kandidiert. Die sagen, ich möchte dafür sorgen, dass es bei mir im Umfeld besser wird. Nun mache ich auch seit vielen Jahren Frauenpolitik in der Union, und es fällt uns zunehmend schwer, gerade für Kommunalpolitik, Frauen dazu zu bewegen, Verantwortung zu übernehmen, weil es immer größerer Aggressionen und Anfeindungen ausgesetzt ist. Es ist jetzt völlig unabhängig, für welche Partei man da antritt. Aber das brauchen wir. Also wir brauchen den gesellschaftlichen Konsens, den Dialog über verschiedene Positionen. Und ich muss dem anderen auch zugestehen, ich glaube dir, dass du auch möchtest, dass es allen um uns herum besser geht, je nachdem, über welches Politikfeld wir reden. Aber diese Unversöhnlichkeit, unabhängig davon, dass wir schon, wie gesagt, sagte ich ja vorhin schon, auf welcher Faktenbasis können wir uns eigentlich treffen, von der aus wir diskutieren, das macht es wirklich schwierig, und das ist ein großer Druck, den wir auf unsere Gesellschaft haben, die auf Freiheit, Mitbestimmung und Demokratie aufbaut. Und deswegen ist sie mit diesen Desinformationskampagnen von außen, von anderen Ländern, die unsere Art zu leben angreifen wollen, auch so vulnerabel, weil wir uns da sozusagen mit unseren eigenen Waffen geschlagen werden. Das ist ja unsere Freiheit, die Meinung äußern zu können, die wir auch unglaublich wichtig finden, weshalb wir uns auch, das haben Sie ja vorhin angesprochen, mit harten Regelungen und Verboten an der Stelle auch so schwer tun, weil die Meinungsfreiheit sozusagen grundgesetzlich zu Recht so hoch geschützt ist. Das heißt, ich muss dem anderen auch zugestehen, dass er eine andere Meinung hat, die ganz konträr zu meiner ist, und das muss und soll auch gesagt werden dürfen.
Ja, da sind wir aber genau, an dem Punkt, was man tun kann. Wie können wir uns positionieren, wie können wir ins Aktive kommen? Das Leitwort des Katholikentages ist ja auch Hab Mut, steh auf. Also wirklich auch was, wo man sagen könnte, wie gehen wir denn jetzt vor? Weil beim Thema Desinformation liegt ja auch immer so ein bisschen dieses Ausgeliefertsein in der Luft. Wir haben das Gefühl, wir können vielleicht nur reagieren. Wir müssen etwas verändern, was schon da ist, was sozusagen gegeben ist. Aber wie können wir es rumdrehen? Wie können wir sagen, nein, wir wollen eigentlich aktiv das selber mitgestalten. Sie haben gerade auch die Regulierung mit ins Spiel gebracht und auch den Gedanken, dass man sich damit vielleicht auch schwer tut. Einerseits natürlich wird Regulierung gefordert, andererseits sagt man, es ist in einer freien Welt auch in Ordnung, dass verschiedene Dinge eben passieren dürfen. Aber wenn wir sehen, in welcher Form Plattform, künstliche Intelligenz in unser Leben reinkommen, ist die Politik nicht dann zu langsam dabei, das zu regulieren? Was würden Sie sagen?
Ja, das sagt man Europa ja gerne nach, ne? Also 27 Staaten, die sich einigen müssen auf eine Regel, wie sie es denn machen will im digitalen Raum. Es ist aber, da will ich schon tatsächlich mal auch für die Politik sprechen, tatsächlich ziemlich viel passiert. Also wenn man sich die Kontinente anguckt, sind viele Plattformen in Amerika und in China so andere Plattformen. Und wir hängen dann sozusagen so dazwischen. Es ist dringend erforderlich, den DSA, glaube ich, da nochmal nachzuschärfen. Für uns national, glaube ich, Sie haben den Fall Colleen Fernandes angesprochen, also die Frage künstliche Intelligenz und gerade auch Bilder und Desinformationen über künstliche Intelligenz, die auch in das Persönliche reingreifen, dass wir da auch gesetzlich nochmal nachschärfen. Dazu gehört aber auch, dass ich eine Strafverfolgung möglich mache, wenn solche Kampagnen gestartet werden. Also, dass ich das verbiete und die Plattform in die Haftung nehme, ist das eine. Das zweite ist aber auch, wenn es in den strafrechtlich relevanten Bereich geht, dass ich über eine IP-Adressenspeicherung auch die Möglichkeiten für die Strafverfolgungsbehörden schaffen muss, dass das auch verfolgt werden kann. Und das dritte ist Medienbildung. So, also, und ich will da mal eine Lanze für die jüngere Generation brechen, weil die tatsächlich nicht immer hinterherhängen hinter den Erwachsenen und großen Leuten, sondern wir erleben tatsächlich auch viele Filterblasen in älteren Generationen, die sich abkoppeln, in Telegram-Gruppen abgleiten, nur noch YouTube-Kanäle besuchen, die aussehen, als wären sie spielen so Tagesschau- und Heute-Sendung Settings im Prinzip nach, machen aber ihre eigenen Nachrichten, kann ich gerade für den Bereich Corona-Aufarbeitung mal sagen. So, also Medienbildung, wie gehen wir um damit, wie erkenne ich das? Und darüber sprechen auch im Freundes- und Bekanntenkreis ist tatsächlich auch neben aller harten Regulierung wirklich auch eine gesellschaftliche Aufgabe.
Eine gesellschaftliche Aufgabe, über Medien aufzuklären und wie sie auch funktionieren und wo die Gefahren liegen. Ich will aber einen Schritt zurückgehen. Sie haben gerade politische Rahmenbedingungen genannt. Ich glaube, einig sind wir uns alle bei dem, was da gut wäre. Aber ist es nicht zu langsam? Müsste das nicht alles viel, viel schneller gehen? Das ist ja das Gefühl, was die Menschen auch haben.
Wir sind gerade in der Regulierung der künstlichen Intelligenz, das ist der AI Act, also ja, Regulierung künstlicher Intelligenz auf europäischer Ebene. Und das ist tatsächlich, finde ich, als Digitalpolitikerin schon auch eine schwierige Frage, weil künstliche Intelligenz neben den Gefahren, die sie birgt, hat auch unglaubliche Chancen. Auch unglaubliche Chancen für Wertschöpfung, für wirtschaftliches Handeln, aber auch für Dinge. Nehmen Sie die Gesundheitsforschung, also Diagnostik, gerade Krebsdiagnostik, unterstützt mit künstlicher Intelligenz, hat ganz andere Erfolge als die traditionelle Krebsuntersuchung. Also wir haben ganz viele verschiedene Räume, die wir uns dann angucken müssen. Und der Versuch bisher, alles in einem Gesetz zu regeln zu künstlicher Intelligenz, also eine horizontale Regelung über Hochrisikodefinition von künstlicher Intelligenz, ist unglaublich diffizil und das ist aus meiner Sicht zu langsam, um reagieren zu können.
Frau Heine, was würden Sie sagen? Medienkompetenz ist ja ganz oft auch so ein Begriff, wo man so ein bisschen wegschieben kann an die Bildungsinstitutionen, vielleicht auch in die Familien, an die Eltern. Ja, man muss den Kindern ja auch mehr schon früher zeigen, wie man etwas nutzt. Ist das nicht auch ein bisschen bequem zu sagen, das muss dort stattfinden, oder ist es tatsächlich so? Würden Sie sagen, wir müssen alle viel mehr, viel besser verstehen, wie wir Quellen beispielsweise nutzen?
Wir müssen das alle viel besser verstehen, das ist total richtig, aber dafür braucht es Angebote, dafür braucht es Räume, in denen das stattfinden kann, in denen Lernen stattfinden kann, in denen die Vermittlung stattfinden kann. Und ja, es ist einfach, die Regulierung an die Politik abzuschieben und zu sagen, ihr müsst machen, aber es braucht beides, ne? Also es braucht diese Regulierung und ich bin ja total dankbar, dass wir das in der EU haben, nur tatsächlich das zu enforcen, dafür zu sorgen, dass es tatsächlich auch ein Hebel wird, ist extrem wichtig. Und gleichzeitig müssen wir verstehen, was das für Technologie ist, mit der wir da zu tun haben. Aber, das muss man auch nochmal sagen, diese Plattformen sind nicht transparent. Das sind Blackboxen und es ist einfach extrem schwer zu verstehen, wie funktioniert das denn eigentlich? Wie kann ich denn auch in gewisser Weise Einfluss auf das nehmen, was ich da sehe? Und da würde ich wiederum sagen, haben wir in Europa, aber auch in Deutschland eine Riesenchance, weil es gibt hier ganz viele Alternativen, sei es im Social-Media-Bereich, sei es im freien Software-Bereich, die sind da. Und auch da, finde ich, liegt die Verantwortung bei jeder und jedem von uns, das zu nutzen. Da liegt dann auch eine Chance, da liegt auch, ne, was Sie gerade gesagt haben, eine Chance, gesellschaftliche Dialoge zu ermöglichen. Aber dafür müssen wir die Technologien in unserer eigenen Hand haben und müssen die selber bestimmen können.
Aber ich muss sagen, bei der künstlichen Intelligenz, das wird mega gehypt und das Problem ist der enorme Energieverbrauch. Das muss ich jetzt hier einfach mal sagen als Meteorologe, weil wir sehen einfach, wie viel Energie da eigentlich verbraten wird quasi, um diese Speichersysteme, diese Server am Laufen zu halten und das ist ein globales Problem. Also das wird leider dann mit Batteriespeichern, aber manchmal kommen dann auch Gaskraftwerke in den Einsatz. Also man muss da mal schauen, was ist denn der Nutzen? Also wenn ich irgendwie den 10. Film auf YouTube gesehen habe, der künstlich generiert ist, da kommt irgendwann mal das Gähnen, weil es ist nicht echt. Ich glaube, die Echtheit ist auch das Ding. Künstliche Intelligenz, künstlich generierte Filme langweilen irgendwann, weil wir wissen, das kommt aus dem Computer, ich gucke es mir an, sieht schön aus, aber nach dem 10. Film habe ich keine Lust mehr, das zu gucken.
Ich möchte mal an die beiden Vorredner anknüpfen, die Echtheit und die Verantwortung übernehmen. Ich glaube, das wäre vielleicht tatsächlich ein Punkt und ein Weg nach vorn. Die Frage ist ja, was heißt das in der Gesellschaft? Was sollen wir tun? Wie können wir gut nach vorne gehen, sodass wir frei bleiben? Dass Persönlichkeiten hinstehen, dass Wahrhaftigkeit und Wahrheit bleibt. Ich komme ja aus der Schule, lange in Schulen gearbeitet und interessant, wir haben eine Entwicklung der Schulfächer. Es gab früher Rechnen, dann gab es Mathematik, inzwischen gibt es seit ein paar Jahrzehnten zu Mathematik Informatik und vielleicht wäre es an der Tat eine Überlegung, auch in der Politik und in der Kultusministerkonferenz zu überlegen, vielleicht brauchen wir tatsächlich angesichts dieser revolutionären Geschichte von KI, von Digitalität und von der neuen Medienwelt ein eigenes Schulfach, Medienverantwortung, Medienschulung, das sollen die Profis entscheiden, wo junge Menschen, die dafür, glaube ich, sehr, sehr aufgeschlossen sind, lernen, mit den Geschichten, den Fakten, den falschen Geschichten, den schwierigen Geschichten umzugehen, um dafür ein Gefühl zu bekommen, dass diese Welt gut bleibt und wir nicht Irrtümern aufsitzen. Am Ende die Frage, wem kann ich trauen? Was kann ich glauben? Was kann ich hoffen? Und wir brauchen hier ein geschultes Wissen und eine neue Freiheit der jungen Generation. Ich bin sicher, dass sie dafür absolut offen sind.
Frau Stetter-Karp, glauben Sie, wenn man das so hört, dass die Menschen tatsächlich diese Energie jetzt gerade auch haben und wissen eigentlich, in welche Richtung wir gehen wollen und müssen und wir müssen es einfach alle zusammen umsetzen?
Es ist natürlich eine Aufgabe all der, die sich den Anspruch geben, als Einzelne, als Individuen, aber auch als Organisationen zu sagen, wir haben hier einen Anspruch an Wahrheit, an Redlichkeit, an nicht spalten, sondern wir wollen im guten Sinn beitragen zu einer möglichen Zukunft dieser Gesellschaft, dann müsste ich ja annehmen, dass wir in der Situation, wo wir ein Jahr jetzt eine neue Regierung haben, in einem Politikfeld, Migrationspolitik, tatsächlich eine andere Basis haben. Nicht, weil diese Regierung alles gedreht hätte, sondern wir haben eben eine Situation, in der in Syrien etwas geschehen ist und so weiter. Ich lasse das jetzt alles weg. Also es sind nicht alles selbst geschaffene Lösungen. Aber Fakt ist, wir haben ganz andere Zahlen, Asyl und so weiter. So, jetzt müsste man ja denken, das müsste doch diejenigen, die quasi die Diskriminierung und die Exklusion von Fremden wollen, das müsste die doch quasi schwächen. Wir sehen aber das Gegenteil. So, deshalb ist für mich die Frage, wie schaffen wir es, kaputtgeschossenes Vertrauen in Politik, in einen Weg, den wir bisher gegangen sind in Freiheit, wie schaffen wir das wiederherzustellen? Ich glaube, die Frage nach dem Tempo, das ist die wir gewohnt sind. Wir denken vielleicht oft quantitativ und rational. Aber wie wir quasi die Menschen in ihren Herzen erreichen, zu sagen, hey, das ist vielleicht nochmal eine andere Aufgabe. Du wirst nicht, wenn du alles konsumieren willst auf dieser Erde von allen möglichen Ländern, mit Mauern das Problem lösen. Du wirst es so nicht lösen. Also lass uns nach besseren Lösungen schauen. Und nicht wegen Eigenwerbung, ich sage gleich noch einen kritischen Punkt. Aber ich finde, der Katholikentag ist ein Ort, die Kirchentage sind ein Ort, wo wir quasi in einer anderen Weise miteinander, mit unterschiedlichen Meinungen ins Gespräch gehen und schauen, ja, kommen wir zueinander oder müssen wir da noch weiterreden? Das ist mindestens in der Form ein guter Marktplatz. Und jetzt der kritische Teil. Wir haben gehört, niemand würde von uns sagen, wir lügen gern. Sie haben den Wahrheitsanspruch benannt, soweit d'accord. Aber es gibt natürlich immer unangenehme Wahrheiten. Und da sind wir alle nicht King of the Kings. Für meine Kirche sage ich, ich weiß, dass im Vatikan immer noch eher vom sogenannten Missbrauch geredet wird, aus verschiedensten Gründen. Und das sagen wir als Laien und in diesem Fall mit den deutschen Bischöfen, die mit uns auf dem Reformweg sind, das ist nicht die Vokabel, mit der wir da arbeiten. Das sind tiefste Verletzungen und darüber reden wir bitte offen. Was ich sagen will, wir müssen auch mit unangenehmen Wahrheiten redlich umgehen.
Das heißt, natürlich im Kampf gegen Desinformation vor allem den Fokus auf das legen, was wahr ist, wenn wir jetzt so in der schnellen Schlussrunde nochmal so den Hebel benennen müssten, wo wir sagen, das muss sich jetzt ad hoc sofort ändern. Ich würde gerne einmal nochmal schnell die Runde durchgehen. Özdemir, was würdest du sagen, was ist das, was jetzt passieren muss, damit wir aus einem ja, vermeintlichen oder tatsächlich vorhandenen Strudel von Desinformation rauskommen und wieder den Fokus auf das Richtige setzen?
Ja, auf jeden Fall mehr miteinander reden. Also im Bereich Klimaschutz zum Beispiel, da redet ja keiner mehr drüber. Das ist ja quasi irgendwie, als ob das irgendjemand für uns lösen wird. Das ist aber nicht so. Also miteinander reden, super. Am besten nicht nur hier, sondern überall und vor allem nicht einfach unter den Tisch fallen lassen. Das ist die Problematik in der Politik, in Medien, aber auch in der Gesellschaft. Wir reden nicht mehr offen über Klimaschutz und das ist existenziell ist.
Also miteinander im Gespräch bleiben. Frau Hoppermann, in der Politik natürlich auch. Muss die Politik noch besser mit uns auch im Gespräch bleiben?
Ich glaube, dass wir da aktuell auch merken, dass die Kommunikation verbesserungsfähig ist, was auch damit zusammenhängt, was Frau Stetter-Karp gerade sagt, dass unangenehme Wahrheiten im Moment und Krisen sich stapeln. Und auf die Angst derer einzahlen, die sowieso schon verunsichert sind. Und das führt nicht zu einem besseren gesellschaftlichen Klima, sondern öffnet mehr Raum für radikale, vermeintlich einfache Antworten. Und das ist eine große Anforderung, dann tatsächlich authentisch stehen zu bleiben für das, wofür man eintritt, auf jeden Fall. Und strafrechtlich in jedem Fall an der Stelle jetzt auch, weil wir ja nach, was muss ich jetzt sofort tun, nachschärfen, was tatsächlich auch was digitale Gewalt angeht und da auch den Strafverfolgungsbehörden an die Hand geben, was sie dafür brauchen.
Bischof Wilmer, welchen Hebel würden Sie umlegen wollen?
Also, ich würde den Hebel umlegen wollen und sagen, wir brauchen bundesweit in Deutschland eine neue Intensität an Diskussion, dass wir alle gemeinsam aufstehen, den Mut haben und Verantwortung übernehmen.
Hab Mut, steh auf. Franziska Heiner, was wäre Ihr Wunsch?
Wir brauchen eine klare Regelsetzung, die auch benutzt wird, um die Macht im Digitalen zu brechen, so wie sie im Moment ist. Und wir brauchen auf der anderen Seite den Mut von jedem Einzelnen, das Bequeme auch mal hinter sich zu lassen und das Unbequeme zu wagen.
Ja. Das Unbequeme bringt den Fortschritt, Frau Stetter-Karp.
Wir haben eine starke Verfassung, nicht wenige sagen, eine der stärksten Verfassungen auf dieser Erde, aus historischen Gründen. Und ich finde, wir haben allen Anlass zu sagen, lassen Sie uns ringen um die besten Lösungen in einem Verfassungsgebäude, das uns so viele Möglichkeiten gibt. Dazu müssen wir produktiv streiten miteinander. Und die Medienbildung will ich auch nochmal hochheben als ja, einfach wichtigen Hebel für die Zukunft für Kinder und Jugendliche.
Ich danke der Runde ganz recht herzlich. Vielen Dank, Irma Stetter-Karp, Franziska Heine, Franziska Hoppermann, Östen Terli und Bischof Heiner Wilmer. Vielen Dank für diese Diskussion. Tschüss.
Wahrheit und Unwahrheit im Netz. Wie umgehen mit Fake News? Wir dokumentierten in Auszügen eine Veranstaltung vom 104. Deutschen Katholikentag in Würzburg. Es diskutierten Franziska Heine, die geschäftsführende Vorständin von Wikimedia, die CDU-Bundestagsabgeordnete Franziska Hoppermann aus Hamburg, Irme Stetter-Karp, die Präsidentin des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken, der ZDF-Meteorologe Özden Terli und der Hildesheimer Bischof und Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz Heiner Wilmer.
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.